Vor der Predigt möchte ich gern noch beten, wenn wir für unser Leben haben dürfen. Wir danken dir, dass du, dazu brauchen wir deinen Geist, und so bitten wir dich jetzt ganz herzlich, dass du zu uns redest, durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns. Öffne du uns die Herzen dafür. Amen. Wie schon den letzten Sonntag möchte ich am Anfang der Predigt ganz herzlich die grüßen, die nicht unter uns da sein können, die physisch nicht anwesend sind, aber sich die Predigt über das Internet anhören. Seid ganz herzlich gegrüßt, und wir freuen uns, wenn wir uns auch physisch einmal wiedersehen. Das Thema von der heutigen Predigt, der Röbi hat es bereits gesagt, lautet: die Zeichen der Zeit erkennen. Und dazu lesen wir einen Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 12, die Verse 54 bis 56. Lukas 12, die Verse 54 bis 56. Er sprach aber auch zu der Volksmenge: Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass er diese Zeit nicht beurteilt? Jesus spricht hier zu einer großen Volksmenge. Viele von den Leuten, die haben mitbekommen, was Jesus für Zeichen tut, was für Wunder er tut, dass Lahme gehen können, dass Blinde gehen können. Übrigens, das waren Zeichen, die im Alten Testament, im Jesaja 35, vorhergesagt wurden, dass genau diese der Messias eines Tages tun würde. Die Leute, die konnten sehen, in was für einer großen Vollmacht Jesus sprach. Die Leute, die wussten also, Jesus, das musste jemand Besonderes sein. Jesus, der war nicht irgendwer. Und deshalb stand Jesus auch in großem Ansehen bei den Menschen. Übrigens, auch heute noch ist das so, dass Jesus in hohem Ansehen bei den Menschen steht. Viele Menschen, die haben irgendwie eine Bewunderung für Jesus. Klar, wir wissen, über die Christen, da kann man schimpfen. Über die Kirche kann man schimpfen. Aber über Jesus, da hören wir höchst selten jemanden schimpfen. Das ist noch interessant. Aber zurück zum Predigttext. Jesus tut hier an dieser Stelle den wissenschaftlichen Sachverstand seiner Zuhörer loben. Ist noch interessant. Jesus ist nicht gegen die Wissenschaft. Jesus lobt hier, dass die Leute ihren Verstand gebrauchen. Er sagt, wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen, und es geschieht auch so. Wir müssen uns dazu die Geografie von Israel vor Augen halten. Im Westen, da ist das Mittelmeer. Und wenn von dort, wo es feucht ist, Gewölk aufsteigt und von dort her das Wetter kommt, ganz klar, dann gibt es bald Regen, eigentlich ganz logisch, einfach, klar und logisch. Und genauso einfach, klar und logisch ist auch die zweite Wetterregel, wo die Leute damals beobachtet haben. Wenn vom Süden her, im Süden ist die Wüste Negev, da ist es heiß, wenn es von Süden her der Wind kommt, dann wird es heiß. Ja, ganz logisch ist es, einfach, klar und logisch. Die Leute, die haben ihren Sachverstand angewendet und konnten da ganz solide Regeln ableiten. Gott hat uns Menschen, Gott hat dich und mich und auch unseren Nachbar, unseren Arbeitskollege mit einem Verstand ausgestattet, und unseren Verstand zu brauchen, das ist nicht falsch, das ist gut. Das ist sehr gut. Jesus beurteilt das gut. Heute sind wir sogar in der Lage, noch sehr viel komplexere Wettervorhersagen zu machen wie damals. Also wenn ich mal schaue, wie gut die Wettervorhersagen sind mit den Radarbildern und alles möglich, da kann man eigentlich nur staunen. Und nicht nur im Bereich der Wettervorhersage hat es dazu geführt, dass wir einen großen Fortschritt haben, aufgrund dessen, weil wir unseren Verstand gebraucht haben, sondern in ganz viel verschiedenen anderen Dingen auch. In der Technik, damit den Smartphones, da kann man sich sogar per Smartphone für einen Gottesdienst anmelden und dann gibt es da automatisch eine Liste, da war alles im Gottesdienst dabei. Phänomenal, wozu wir heute in der Lage sind. Übrigens, dem Daniel Bechtold möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Der hat diese App da programmiert. Die mussten wir nicht extra einkaufen. Das ist eine tolle Sache, wenn man seinen Sachverstand anwendet. Oder wenn man sich überlegt, was ist heute in der Medizin alles möglich? Phänomenal. Das ist wunderbar, dass wir nicht mehr an so vielen oder ganz viele Krankheiten auch bekämpfen können und therapieren können, weil wir unseren Sachverstand angewendet haben. Klar, wir wissen auch um manche negative Auswirkungen, Nebenwirkungen vom Fortschritt. Aber grundsätzlich hat das Anwenden des Verstands uns viele, viele Erleichterungen und Vorteile gebracht. Es ist gut, wenn wir unseren Verstand gebrauchen. Und Gott hat ihn uns ja auch gegeben. Doch zurück zum Predigttext. Jesus gebraucht dieses Beispiel jetzt von der Wettervorhersage, um auf etwas viel Bedeutungsvolleres hinzuweisen. Etwas, das eigentlich noch einfacher, noch logischer, noch klarer war, wie damals die Wetterregeln. Nämlich, es geht um die Frage, wer ist Jesus? In dieser Frage, da hatten die Leute damals irgendwie ihren Verstand ausgeschaltet. Und genau deshalb, weil sie in dieser so bedeutungsvollen Frage, die noch einfacher zu klären war, weil die Leute da ihren Verstand ausgeschaltet haben, bezeichnet sie Jesus als Heuchler. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt, sagt Jesus. Da gab es verschiedene Dinge, die in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen haben, dass Jesus der Messias, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Einmal war da der Johannes der Täufer. Also die Leute, für die war das alles klar. Johannes der Täufer, das ist ein Prophet, was der sagt, das muss man tun. Deshalb haben sich auch Massen von ihm taufen lassen. Und was hat Johannes der Täufer gesagt? Jesus, er ist der Messias. Auf ihn müsst ihr hören. Es kommt nicht auf mich an, es kommt auf ihn an. Also der Johannes hat es ihnen ganz in aller Klarheit gesagt, Jesus ist der Messias. Und dann die Art und Weise, wie Jesus gepredigt hat, nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern in göttlicher Vollmacht. Die Leute, die seine Predigten gehört haben, die haben gespürt, da ist ein göttlicher Unterschied. Das eine ist mit Vollmacht, das andere ist nicht mit Vollmacht. Und die Predigten von Jesus, die waren ein Beweis für alle, da ist jemand, der hat uns mehr zu sagen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich habe schon erwähnt, die Wunder, die Jesus getan hat, die haben in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, Jesus muss der Messias sein. Übrigens, der Nikodemus, der ist ja eines Tages, eines Abends, eines Nachts zu Jesus gegangen und der hat Jesus gesagt, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Also für die Leute, auch für die Pharisäer, war das ganz klar, Jesus ist nicht irgendwer. Die Zeichen, die es zu sehen gab, die haben in aller Deutlichkeit, in aller Klarheit darauf hingewiesen, Jesus ist der Messias. Und ich muss sagen, heute ist das sogar noch eine Spur klarer. Warum? Wegen dem Zeichen von Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Damit hat Jesus nämlich noch weitere Vorhersagen vom Alten Testament erfüllt. Wenn man die Fülle von Zeichen, die eingetroffen sind, anschaut, da muss es eigentlich jedem ganz klar sein, Jesus ist der Messias. Und jetzt ist es für uns Menschen ganz wichtig, dass wir von den Zeichen, die wir sehen, auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Dass wir unseren Verstand gebrauchen. Die erste Konsequenz ist ganz klar, dass wir an Jesus glauben, als den Messias, der von Gott als Retter in die Welt gekommen ist, der für unsere Sünden gestorben ist, dass wir ihm unsere Sünden bekennen und ihn als Herrn in unser Leben einladen. Doch dann gibt es noch eine zweite Konsequenz für unser Leben, nämlich, dass eine Konsequenz, wenn wir gläubig sind, wenn wir schon an Jesus glauben, über die Art und Weise, wie wir unsere Mitmenschen für den Glauben gewinnen wollen. Manchmal ist es ja so, dass wir mit unseren Mitmenschen in ein Glaubensgespräch reinkommen und manchmal passiert es, dass man dann in Diskussion kommt über die Kreuzzüge oder schlechte Erfahrungen mit Christen oder irgendwelche Kirchenskandale oder man kommt übers Corona zu diskutieren und was das zu bedeuten hat und die einen sagen dieses, die anderen sagen jenes und dann tut man das mit dem Glauben noch irgendwie vermischen und irgendwann kommt man auch in Rechtfertigungsdruck, warum man doch gläubig ist und so. Und da ist etwas ganz wichtig, auf diese Themen müssen wir uns nicht in erster Linie einlassen. Wenn das Gesprächsöffner sind, dann benutzen wir die als Gesprächsöffner. Aber dann ist eins wichtig, dass wir das Gespräch dahin leiten, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Das Entscheidende sind nicht die Nebensächlichkeiten. Das Entscheidende ist das Zentrum, Jesus Christus selbst. Und wenn wir dann von der Kirche, von den Christen wegkommen hin zu Jesus, da können wir sagen, schau, und Jesus hat perfekt gelebt. Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Und Jesus hat durch seine Wunder bewiesen und durch seine Auferstehung, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Und jetzt ist die Frage, und wie stehst du zu Jesus? An Jesus entscheidet sich das, wo wir die Ewigkeit verbringen werden und nicht an der Kirche oder an anderen Christen oder sonstigen Dingen. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir die Menschen für Jesus gewinnen, dass wir sie immer wieder zu der Frage hin bewegen, dass sie sich Gedanken drüber machen, wer ist Jesus und was für eine Bedeutung hat er für mein Leben? Was für Konsequenzen ziehe ich dadurch? Die Zeichen der Zeit erkennen, das ist ganz entscheidend wichtig für das erste Kommen von Jesus Christus. Doch wir wissen alle, es gibt auch ein zweites Kommen von Jesus Christus. Jesus kommt eines Tages wieder. Und auch da hat Jesus bestimmte Kennzeichen gegeben. Die stehen jetzt nicht in diesem direkten Zusammenhang. Die können wir an anderer Stelle nachlesen, zum Beispiel Lukas 21 oder Matthäus 24 und verschiedene andere Stellen. Was für Kennzeichen hat Jesus uns gegeben für sein zweites Wiederkommen? Jesus hat unter anderem dort genannt, dass sich verschiedene Menschen als Heilsbringer ausgeben werden, als Messias, als Christus. Aber sie sind es gar nicht wirklich. Die tun mehr die Leute verführen oder sie tun die Leute verführen, anstatt ihnen wirklich das Heil bringen. Jesus hat als Zeichen genannt Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Das wird alles geschehen. Dann werden die Jünger Jesu verfolgt werden. Weiteres Zeichen ist, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Doch dann gibt es auch ein ganz positives Zeichen. Und das ist mein Lieblingszeichen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist, das Evangelium von Jesus Christus wird verkündigt werden bis in die ganze Welt. In der ganzen Welt wird das Evangelium verkündigt werden. Ein wunderbares Zeichen. Einige Kennzeichen, die von der Wiederkunft Jesu Christi zeugen, die gab es eigentlich schon immer. Seuchen oder Hungersnöte, das ist keine moderne Corona-Zeiterscheinung, das gab es schon immer. Und es gab Seuchen, die sind sehr, sehr viel schlimmer gewesen wie Corona. Wenn man schaut, was hat die Pest ausgelöst? 2/3 der Menschen hat die Pest dahingerafft. Katastrophal. Christenverfolgung, das gab es auch schon immer in der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Auch hier in der Schweiz denken wir zum Beispiel in der Reformationszeit, wie war das mit den Täufern? Die wurden verfolgt. Oder wenn wir an den Anfang vom 19. Jahrhundert denken, da war es so, alles was nicht reformierte Landeskirche oder katholische Kirche war, das war Sekte, das waren Dissidenten und da konnte man in den Knast kommen, ins Gefängnis. Deswegen, wenn man irgend so ein Dissident war. Also, dass Freikirchen unter Druck kommen, weil man nicht Landeskirche ist, das ist nichts Neues, das gab es eigentlich schon immer. Was die Zunahme der Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit angeht, da habe ich mal ein bisschen recherchiert im Internet. Ich habe mal geschaut, wie das war in den letzten 10 bis 15 Jahren mit den Rechtsanwälten, die Zunahme der Rechtsanwälte, weil das ist ein gutes Zeichen, wie die Gesetzlosigkeit und die Lieblosigkeit zunimmt. Und ich habe festgestellt, die Anzahl der Rechtsanwälte, zumindest die vereinigt sind in der Schweizerischen Anwaltsvereinigung, die ist prozentual doppelt so stark gewachsen wie die Bevölkerung in der Schweiz. Ist noch interessant, aber gespürt haben wir es vielleicht sowieso auch so, ja, durch das ein oder andere nachbarschaftliche oder arbeitskollegliche Gespräch, dass es einfach ein bisschen komplizierter geworden ist. Auch die Lehrer, die merken das in der Schule, zumindest wo meine Frau noch im Kanton Zürich Lehrerin war, da hat sie gesagt, ja, immer mehr Leute, die verklagen dann die Lehrer und da muss man einen Rechtsanwalt haben schon fast, weil die Eltern dafür sorgen wollen, auf rechtlichem Weg, dass ihr Kind besser wird in der Schule. Sachen gibt es, ja. Es ist eine, ich möchte noch zu meinem Lieblingszeichen kommen. Die Verbreitung vom Evangelium in der Weltgeschichte. Wenn man anschaut, wie ist die Entwicklung von den Bibelübersetzungen in den letzten 2000 Jahren, das sehen wir und das so grafisch festhält, da kann man eine ganz interessante Entwicklung feststellen, nämlich in den ersten 1900 Jahren hat es so eine bestimmte Anzahl von Bibelübersetzungen gegeben und in den letzten 100 Jahren hat es etwa genauso viel neue Bibelübersetzungen gegeben wie in den 1900 Jahren davor. Das heißt, in den letzten 100 Jahren haben wir quasi eine Explosion von Bibelübersetzungen. Viel, viel mehr Menschen können das Evangelium in ihrer eigenen Sprache, das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache hören. Und wenn man das jetzt so weiterzieht, wenn die Entwicklung weiter so ist wie in den letzten Jahrzehnten, dann wird es ungefähr plus minus in 100 Jahren in allen Sprachen eine Bibelübersetzung geben. Übrigens, die Digitalisierung, die hilft enorm dabei, dass das ein bisschen zügiger vorangeht. Eine wunderbare Sache. Dadurch kann die Zeit der Bibelübersetzung sogar noch verkürzt werden. Ja, Die Bibel nennt ganz klare Kennzeichen für die Wiederkunft von Jesus. Noch verschiedene andere im Alten Testament, da sehen wir zum Beispiel auch die Voraussetzung, dass das Volk Israel wieder gesammelt werden muss. Und das ist ja 1948 passiert mit der Staatsgründung von Israel. Auch dieses Zeichen wollen wir nicht unbeachtet lassen. Wie schnell das geht, dass Jesus wiederkommt, das kann ich nicht sagen. Will ich auch nicht sagen. Es kann sehr schnell gehen. Wir haben gesehen mit der ganzen Corona-Krise, wie schnell mal eine Gesellschaft, wie schnell man eine ganze Welt verändern kann vom sozialen, gesellschaftlichen Verhalten. Das kann sehr, sehr schnell gehen, dass Jesus wiederkommt. Aber es kann noch etwas andauern. Den Zeitpunkt genau wissen wir nicht. Wichtig ist für uns, dass wir vorbereitet sind auf diesen Tag. Dass wir nicht irgendwie schlafend sind, sondern dass wir damit rechnen. Jesus, er kommt bald wieder. Zu was für Konsequenzen fordert uns Jesus auf? Zu was für Konsequenzen fordert uns die Heilige Schrift auf? In Hinblick auf die Wiederkunft von Jesus. Die erste Konsequenz ist, dass wir getrost sind und dass wir uns freuen, dass wir positiv der Zukunft entgegenblicken. Ja, wir wissen, manche Dinge, die werden schwieriger. Manche Dinge, die werden hart. Aber darüber hinaus, da wartet auf uns eine wunderbare Zukunft. In Lukas 21 sagt ja Jesus, wenn ihr all dies seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wir wissen, bei all dem, was auf uns zukommen mag, an Schwierigkeiten, Jesus verlässt uns nicht. Er verspricht uns, durch seinen Geist bei uns zu sein, selbst in den schwierigsten Umständen. Und dann, im Wissen, Jesus ist bei uns, dürfen wir getrost sein und dürfen dem Zeitpunkt freudig entgegenblicken, wenn Jesus wiederkommt. Aber weil wir Jesus mit Freude wieder erwarten können, können wir das, da wollen wir das auch in der Weise tun, dass auch Jesus sich freut an uns, wenn er wiederkommt. Also wir freuen uns auf Jesus und jetzt wollen wir unser Leben hier auf der Erde so leben, dass sich auch Jesus über uns freut, wenn er wiederkommt. Und wie sieht unsere praktische Konsequenz dafür aus? Die sieht so aus, dass wir ein ganz klares Nein zur Sünde haben. Wo wir in Sünde gefallen sind, da wollen wir das nicht irgendwie unter dem Teppich kehren oder uns selbst rechtfertigen und uns entschuldigen, aber die Umstände und so und alle anderen machen es doch auch und so. Nein, wir wollen unsere Sünde Jesus bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen und so in bereinigten Beziehungen zu Gott leben. Aber auch wo wir an unseren Mitmenschen schuldig geworden sind, da wollen wir sie um Entschuldigung bitten. Es tut mir leid, sagen. Es tut mir leid, diese vier Worte sind wunderbare Worte. Die können eine ganz angespannte Beziehung wieder ein bisschen normalisieren. Klar, es braucht auch den anderen dazu, dass er die Entschuldigung annimmt. Aber diese vier Worte, es tut mir leid, die helfen enorm, dass wir in bereinigten Beziehungen zu unseren Mitmenschen leben können. Und noch etwas anderes ist ganz wichtig dafür, nämlich, dass wir auch bereit sind zu vergeben. Manchmal sind ja Menschen auch an uns schuldig geworden und die sehen es gar nicht ein, dass sie an uns schuldig geworden sind. Oder sie wollen einfach keinen Frieden haben. Und dann ist es was Blödes, wenn die sich einfach nicht entschuldigen wollen bei uns. Ja, die sollten doch eigentlich zu uns kommen. Und dann würden wir schon vergeben, wenn die da zu uns kommen, da auf den Knien angekloppt oder irgendwie so. Aber die machen das einfach nicht. Nee. Und da ist es wichtig, dass wir ihnen trotzdem vergeben, dass wir ihnen ihre Schuld nicht ständig nachtragen. Denn achten wir mal drauf, wenn wir den anderen ständig ihre Schuld nachtragen, da tun wir eine große Last in uns selbst tragen. Und das ist nicht das befreite Leben, das Jesus für uns bereithält, sondern Jesus will, dass wir vergeben, dem anderen vergeben. Das zeigt sich darin, dass wir dem anderen nicht ständig sein Fehlverhalten vorhalten, dass wir ihm auch nichts nachtragen, sondern dass wir verzichten. Vergeben ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich verzichte auf eine Wiedergutmachung vom anderen. Der andere muss auch nicht auf den Knien bei mir anrobben, dass er Vergebung von mir behält, sondern ich trage es ihm einfach nicht mehr nach. Ich entscheide mich dafür, ist gut. Der andere muss nichts mehr machen. Und wenn der andere sich entschuldigt, weil da ist ja auch eine Last da, da kann dann eine Versöhnung stattfinden. Das ist wunderbar, wenn das passiert. Aber wenn der andere nicht kommt, da wollen wir in einer Haltung der Vergebungsbereitschaft leben, wo wir nämlich in bereinigten Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen leben. Da sind wir befreit von allem inneren Ballast. Und da sind wir frei für die dritte Konsequenz, die es hat, in Erwartung der Wiederkunft von Jesu zu leben. Und diese dritte Konsequenz lautet, dass wir das Evangelium unseren Mitmenschen bekannt machen. Dass Jesus nicht uns schon längst zu sich genommen hat, dass Jesus nicht schon längst wiedergekommen ist, hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Das steht in der 2. Petrus 3, Verse 8 und 9. Da steht, dass Gott den Menschen noch Raum gibt zur Buße. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, gibt Jesus den Menschen noch Raum der Buße. Und wir haben einen wunderbaren Auftrag von Jesus bekommen, nämlich die Menschen, unsere Mitmenschen zur Umkehr zu Gott zu rufen. Wir haben noch die Möglichkeit, die gute Nachricht von Jesus bekannt zu machen, dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen ist, um Menschen von der Sünde zu befreien und um ihnen das wahre Leben zu geben. Das Leben im Überfluss, in der Gemeinschaft mit Gott. Und dass noch viele Menschen genau dieses Leben kennenlernen, das wir kennen. Dass noch mehr Menschen mit dieser wunderbaren Zukunftsperspektive ihr Leben führen können, die wir haben. Dafür lasst uns beten. Dafür lasst uns einsetzen in Wort und in Tat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, von Herzen danken wir dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist, um uns selig zu machen. Ganz herzlichen Dank für dein Sterben am Kreuz. Ganz herzlichen Dank für dein Auferstehen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns ein neues Leben, eine wunderbare Zukunftsperspektive gegeben hast. Und Herr, wir leben in einer speziellen Zeit. Wir wissen, es dauert nicht mehr lang, bis du wiederkommst. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, diese Zeichen der Zeit nicht nur zu wissen, sondern sie auch zu Herzen zu nehmen. Hilf du uns, eine positive Zukunftssicht zu haben. Manchmal, wenn wir uns so sehr von den Medien prägen lassen, da trübt das unsere Zukunftsaussichten. Aber wir wollen dich vor Augen haben. Hilf du uns, dass wir das doch täglich haben, dass wir uns freuen können, weil du wiederkommst. Aber wir bitten dich auch ganz herzlich, dass du uns hilfst, in Reinheit zu leben. Dass wir ein klares Nein haben zur Sünde und wo wir gefallen sind, dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir das in Ordnung bringen, in Hinblick auf Gott, aber auch in Hinblick auf unsere Mitmenschen. Wir wollen keine Heuchler sein, sondern wollen in Reinheit leben. Und du gibst den Menschen noch Zeit zur Umkehr. Und weil du den Menschen Zeit zur Umkehr gibst, wollen wir nicht denken, es ist harter Boden, es lohnt sich gar nicht, das Evangelium bekannt zu machen. Nein, wir wollen uns einsetzen für die Verbreitung vom Evangelium. Und da bitten wir dich ganz herzlich, dass du uns offene Türen schenkst, dass du uns die rechten Worte schenkst und deine Hilfe bei unserem Einsatz, dass noch mehr Menschen an dich glauben können. Schenk du Gnade dafür. Amen.